Die Digitalisierung durchzieht sämtliche Arbeits- sowie Lebensbereiche und führt zu einer globalen Vernetzung der Gesellschaft. Diese Entwicklung bringt nicht zuletzt auch gesellschaftliche Herausforderungen mit sich. Von Social-Media-Sucht bis Cybermobbing entstehen dabei soziale Phänomene, mit welchen besonders das Bildungssystem konfrontiert wird. Unsere Fähigkeit, digitale Medien bewusst und reflektiert zu nutzen, wird in diesem Zuge immer bedeutsamer, wohingegen laut der internationalen Vergleichsstudie ICILS nur knappe 2% der deutschen Achtklässlerinnen dazu in der Lage sind, digitale Medien selbstständig und reflektiert in verschiedenen Bereichen anzuwenden. Entsprechend müssen wir uns intensiver mit dem Thema Medienbildung, Medienkompetenz und Medienerziehung auseinandersetzen. Vor welchen Herausforderungen stehen wir gesellschaftlich? Welches Wissen, welche Fähigkeiten und welche Fertigkeiten müssen konkret in der Schule bzw. zu Hause vermittelt werden? In unserer heutigen Folge wollen wir deshalb mit Jörg Stratmann darüber sprechen, wie Medienbildung, Medienkompetenz und Medienerziehung in Zeiten digitaler Transformation aussehen können bzw. aussehen sollten. Jörg Stratmann ist Professor für Erziehungswissenschaft mit medienpädagogischem Schwerpunkt an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten und leitet zudem das dort angesiedelte Kompetenzzentrum Medien. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit Themen des E-Learnings sowie der Medienkompetenz, sowohl von Lehrkräften als auch von Schülerinnen und Schülern. Herzlich willkommen, Jörg Stratmann. Schön, dass du bei uns im Podcast zu Besuch bist, zu Gast bist und wir dich ein bisschen mit Fragen rund um Digitalisierung im Hinblick auf Medienkompetenz, Medienbildung und den Medienerziehungsbegriff löchern dürfen und mit dir ein Gespräch führen darüber. Ja,
ganz herzlichen Dank für eure Einladung. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut, auch hier in diesem professionellen Surrounding eben mit euch gemeinsam einen Podcast zu produzieren. Herzlichen Dank dafür.
Genau, hier ist noch Leonie.
Hi, ich bin auch an Bord.
Okay, gut. Medienbildung, Medienkompetenz, Medienerziehung in Zeiten digitaler Transformation ist heute unser Thema. Und um das mal so ein bisschen zu framen, würde ich mal grob anstoßen, was denn der Unterschied zwischen diesen Begrifflichkeiten ist, beziehungsweise wie sich diese Begriffe voneinander differenzieren lassen.
Genau, ich würde da vielleicht zunächst einmal unterscheiden, dass es da einen wissenschaftlichen und einen politischen Diskurs gibt, der dann eben zum Teil auch, wenn man ihn übergreifend betrachtet, Begrifflichkeiten verwischt. Und ich komme jetzt mal aus dem wissenschaftlichen Diskurs, da kann man eigentlich sagen, Medienerziehung ist einer der großen Bereiche der Medienpädagogik, neben dem anderen großen Bereich der Mediendidaktik. Und bei Medienerziehung geht es darum, Personen Kompetenzen zu vermitteln, die sie in die Lage versetzen, verantwortungsvoll mit Medien umzugehen. Und ihr habt es gerade schon gehört, eben Kompetenzen. Ja, da sind wir bei dem Begriff der Medienkompetenz. Medienkompetenz sagt eben, dass Personen verantwortungsvoll, reflektiert, kritisch, wir schauen da bestimmt gleich auch nochmal näher drauf, eben mit Medien, mit digitalen Medien umgehen können. Und dieser Medienkompetenzbegriff wird dann eben auch stark an den Kompetenzdiskurs aus beispielsweise der Berufsbildung oder auch eben aus dem schulischen Kontext mit Weinert eben angebunden ist. Wenn man sich jetzt den politischen Diskurs anschaut, dann wird hier gerade bei der Leitperspektive Medienbildung eben auch von Medienbildung gesprochen. Das ist aber mehr oder weniger synonym zu dem Begriff der Medienkompetenz, was hier vermittelt wird. Wenn man jetzt nochmal auf den wissenschaftlichen Diskurs schaut, dann gibt es auch hier den Begriff der Medienbildung und Medienbildung wird dabei dann stärker an den bildungstheoretischen Diskurs angebunden. Das heißt, es gibt Unterschiede zwischen diesen Begrifflichkeiten Medienkompetenz und Medienbildung, vor allem im wissenschaftlichen Diskurs weiter ausgearbeitet. Im politischen oder auch im schulischen Diskurs, würde ich sagen, werden diese Begriffe weitestgehend synonym verwendet. Und Medienerziehung ist das, was zu Medienbildung oder auch Medienkompetenz führt. Wir haben noch einen weiteren wichtigen Begriff, den wir dabei betrachten sollten, nämlich die Mediensozialisation. Das heißt, inwieweit werden Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene durch Medien sozialisiert? Und Sutter hat hier den Begriff der Selbstsozialisation bezüglich Medien auch nochmal näher betrachtet. Fand ich sehr spannend. Und wir wählen ja aus den uns umgebenden medialen Angeboten bestimmte Medien aus, die wir interessant finden. Und Das heißt, wir haben eben auch einen Einfluss darauf, welche Medien zu unserer Sozialisation beitragen. Also der Punker wird wahrscheinlich andere Medien wählen als der Skater. Und, oder auch wenn man es jetzt eben an Musikrichtungen ausrichtet, dann sehen wir, wir wählen hier ein bestimmtes Angebot aus. Und gerade durch die sozialen Medien, durch dann eben auch Filterblasen und Echokammern, nimmt diese Selbstsozialisation durch digitale Medien, durch Social Media eben auch enorm zu.
Ich würde da gerade kurz drauf eingehen. Du meintest gerade diese Selbstsozialisation, dass man sich selbst eben dieses Angebot zurechtlegt und hast in demselben Zug auch noch diese Filterblasen und so weiter angesprochen und damit so diese Algorithmisierung oder Automatisierung in der Informations zu in Informationszugängen. Inwiefern hat man denn da tatsächlich noch selbst diese Wahl, sich seine Medienzugänge auszuwählen, wenn es tatsächlich über Algorithmen auch gesteuert wird zu einem gewissen Teil?
Genau, aber den Aufschlag macht ja die Person selbst. Also sie wählt eben bestimmte Kanäle in Social Media aus, sie folgt hier vielleicht bestimmten Personen und auf der Grundlage dieser zur ersten Entscheidung werden dann eben weitere Angebote für weitere interessante Beiträge gemacht. Und hier sehen wir eben, dass die sich dann eben gar nicht so stark unterscheiden, weil die Anbieter von diesen Plattformen eben großes Interesse daran haben, die Personen auf der Plattform zu halten. Und deswegen werden den Personen, die dort unterwegs sind, eben möglichst viele Inhalte von dem gezeigt, was sie sowieso gerne anschauen. Und dann kommen wir eben zu diesen Filterblasen. Ich nehme nicht mehr wahr, was eben noch an weiterem Diskurs in der Gesellschaft so geführt wird, beziehungsweise eben auch Echokammern. Ich werde eigentlich die ganze Zeit mit meiner eigenen Meinung, mit meiner eigenen Einschätzung konfrontiert. Und je mehr ich soziale Medien nutze, desto mehr werde ich eigentlich vom gesamtgesellschaftlichen Diskurs abgeschnitten.
Das wollte ich gerade fragen, weil es ist ja super schnelllebig auch. Das heißt, es passiert super schnell. Ich habe diese Filterblasen, ich bin auf einer Spur unterwegs. Und somit habe ich ja dann eigentlich gar kein eigenes Ich mehr, wenn ich das so nehme. Ich reagiere ja nur noch auf das, was ich bekomme von einem Algorithmus. Ist das dann nicht sehr schade, wenn man da dann keine Mechanismen hat, rauszukommen? Gibt es Mechanismen, dass man das abbrechen kann und aus diesem Algorithmus rauskommen?
Es gibt tatsächlich Mechanismen und die werden auch schon seit Jahrzehnten diskutiert. Medienkompetenz ist für mich da eben ein ganz zentraler Mechanismus, dass ich eben sagen kann, ich bin so kompetent im Umgang mit Medien, dass ich eben auch durchschaue, dass ich hier vielleicht nur einen Teil der Diskussion mitbekomme, dass ich auch in der Lage bin, mir weitere Informationsquellen zu suchen oder auch mal vielleicht nach kritischen Haltungen, die nicht meine Meinung widerspiegeln, in den sozialen Medien suche, um dann eben auch mehr Angebote zu bekommen. Und gleichzeitig ist, glaube ich, schon eine große Leistung getan, wenn die Menschen dafür sensibilisiert sind, dass es solche Echokammern und Filterblasen gibt, dass eben auch die Bereitschaft dann vielleicht wächst, sich auch mal mit kontroversen Meinungen auseinanderzusetzen. Und Gröben hat ja in seinem Medienkompetenzmodell eben auch aufgezeigt, dass eben eine einseitige Mediennutzung, also ich nutze jetzt nur noch Social Media oder ich sitze jetzt nur noch vor der Xbox, dass das eben häufig dann eben eine ungesunde Mediennutzung eben auch ist, wo wir dann auch durchaus von einem Suchtverhalten sprechen können. Gerade auch Social Media nochmal aufgegriffen. Wenn ich jetzt sehe, dass ich habe was eingestellt und das wird von anderen geliked, dass dann eben auch quasi ein Belohnungssystem im Hirn angesteuert wird, wo ich vielleicht Freude entwickle und ich werde gesehen. Und das natürlich eben auch verstärkt, dass man eben andere Beiträge vielleicht liked, schaut, wie oft sind die eigenen Beiträge gesehen worden, wie oft wurden die geliked. Und das hat auch für mich sehr viel eben mit einem verantwortungsvollen, reflektierten Umgang mit Medien zu tun. Wir sind jetzt gerade sehr stark bei Social Media, aber es ist ja oft so, ihr kennt das wahrscheinlich auch, man bekommt eine Nachricht und man sieht sich auch so ein bisschen mit dem Druck konfrontiert, dass diese Nachricht möglichst schnell beantwortet wird. Und das heißt aber eigentlich, gebe ich dann die Verantwortung für mein Handeln ab und ich mache mich zum Sklaven der Technik. Ich bespreche das auch immer ganz gerne mit meinen Studierenden in der Vorlesung und fragt dann oft so, ja, stellen Sie sich vor, Sie gehen abends mit Freunden essen oder mit einem Freund zum Essen und dann auf einmal vibriert das Smartphone und zeigt an, da ist eine Nachricht gekommen. Reagieren Sie darauf oder nicht? Und dann geht meistens eine ziemliche Kontroverse los, was ich jetzt machen kann. Und für mich ist es eben so, dass wenn ich mit meiner Frau beispielsweise essen gehe, wir auch das Smartphone auf dem Tisch liegen haben. Und wenn wir dann sehen, okay, da geht eine Nachricht ein, dann schauen wir auch erstmal drauf, was für eine Nachricht ist das. Wenn sie jetzt von der Babysitterin wäre, dann würde ich natürlich sofort auf diese Nachricht reagieren und sagen, okay, mein Kind ist gerade bei der Babysitterin, das ist wichtig. Wenn ich aber sehe, da geht irgendeine Kommunikation von einem Freund oder Bekannten oder Arbeitskollegen ein, dann würde ich mir denken, nein, ich habe mir jetzt diese Zeit genommen, um mit meiner Frau einen schönen Abend zu verbringen. Die Nachricht kann ich nachher noch oder morgen beantworten.
Also einfach selbstgesteuert hier durch medienkompetenten Umgang, die Genussfähigkeit von Medien auch selbst steuern hier.
Ja, das hätte ich nicht besser rekapitulieren können. Wir sind jetzt ja schon so in die Richtung gekommen zum Medienkompetenzbegriff. Du hattest auch schon Gröben angesprochen. Vielleicht mal dazu nochmal konkreter. Wir hatten jetzt so diese Selbststeuerung auch, diesen selbstgesteuerten Umgang oder die selbstgesteuerte Nutzung dieses Angebots. Aber da steckt ja bestimmt noch mehr auch dahinter. Was umfasst denn der Begriff Medienkompetenz insgesamt? Was sind da noch für Teilaspekte, die da zusammenkommen?
Genau, also da kann man sich jetzt natürlich an oder sollte man sich an verschiedenen Autoren orientieren, die man dann auch konkret benennt. Gebski hat nämlich 2001 schon 104 verschiedene Modelle zur Medienkompetenz ausgemacht, die es gibt und die ich natürlich nicht alle kennen kann. Und gleichzeitig hilft mir ein solches Modell, aus meiner Sicht ist das wie eine Brille, die ich aufsetzen kann, um dann eben die aktuelle Situation mit Hilfe dieser Brille zu betrachten. Also wenn ich jetzt eben beispielsweise die Brille von Barke oder dem Modell von Barke aufsetze, dann hat er hier 4 Kategorien aufgezeichnet mit Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung. Und das heißt, ich habe hier Bereiche, die ich eben näher betrachten kann und überlegen kann, beispielsweise als Lehrperson, wenn ich eben Lehrziele formuliere, in welchen dieser Bereiche möchte ich denn Kompetenzen fördern? Wenn ich jetzt eine andere Brille aufziehe, die von Gröben beispielsweise, dann sehe ich, er kategorisiert diesen Begriff in 7 Dimensionen. Und die überschneiden sich zum Teil mit denen von Barke. Beispielsweise Medienkritik spielt hier auch eine große Rolle. Er hat aber auch weitere Dimensionen, beispielsweise die mediale Genussfähigkeit, die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, weil diese dafür verantwortlich ist, dass wir eine Mediennutzung anstreben bzw. durchführen und diese dann eben auch genießen können und aber auch hier reflektieren, was brauche ich denn gerade? Also wenn ich manchmal von der Arbeit komme, dann bin ich K.O. und dann möchte ich vielleicht einfach ein Buch lesen oder ich möchte irgendwas machen, wo ich einfach nur letztlich gar nichts machen muss, sondern ich lege mir eine LP auf und höre dann diese Schallplatte ganz in Ruhe zu Ende. Und manchmal ist es aber auch so, da habe ich vielleicht ein großes Bedürfnis nach Spaß, nach Unterhaltung, dann gucke ich vielleicht einen Film oder ich spiele an der Xbox irgendein Spiel, was ja nicht schlecht ist. Also abgesehen von der Mediennutzung in der Schule, wir sind ja Menschen, das heißt, wir haben ganzheitliche Bedürfnisse und unsere Bedürfnisse sind nicht immer nur auf Bildung ausgerichtet. Ich habe natürlich Situationen, wo ich mich ganz bewusst hinsetze und dann eben aktuelle Zeitungsberichte lese, um hier einen Überblick über gesellschaftliche Entwicklung zu haben. Ich habe natürlich in meinem Beruf Dinge, wo ich mir neue Inhalte aneigne und dazu ein Buch nehme. Aber das ist ja nur ein kleiner Bereich von mir als Menschen und es gibt eben auch andere Bereiche und da spielt die Genussfähigkeit eine ganz große Rolle. Eine ganz wichtige Kategorie bei Gröben, die eben auch für das Erwerben von Medienkompetenz sehr wichtig ist, war die Anschlusskommunikation. Das heißt, man spricht vornehmlich hier eben mit den Eltern über genutzte Medien und auch warum man die genutzt hat, was darin jetzt vielleicht realistisch war oder was fiktional war und kann darüber dann eben auch, ja, findet Entscheidungskompetenz einmal, was die Auswahl der Medien angeht, aber auch was die Bewertung der Inhalte in den Medien angeht. Aber dadurch, dass wir sind eben drauf gekommen mit Sutter, eben heute viel Selbstsozialisation durch Medien haben und viel Mediennutzung außerhalb des Bereichs, den Eltern eben überblicken, stattfindet, findet diese Anschlusskommunikation auch nicht mehr statt. Und das heißt, da verlieren wir einen wichtigen Bereich, der zum Aufbau von Medienkompetenz im privaten Haushalt wichtig war. Ich sage oft, ja, Anschlusskommunikation ist vom Aussterben bedroht, weil die Kinder eben vielleicht auf dem Weg zur Schule mit dem Handy eben viel Mediennutzung haben. Das wird dann in der Regel nicht besprochen. Und gerade aus dem Bereich ist es, oder aus dieser Sicht ist es eben so wichtig, dass Schülerinnen und Schüler hier Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien in der Schule entwickeln dürfen. Wenn wir sagen, digitale Medien durchdringen heute eigentlich alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, dann ist das genauso wichtig wie Sprache, Deutsch, wie Rechnen. Es durchdringt diese Bereiche, es ist nicht ein weiterer Bereich, der dazukommt, sondern es durchdringt die verschiedenen Bereiche. Und gleichzeitig ist er so enorm wichtig, dass wir hier systematisch Kompetenzen fördern müssen.
Ist ja auch viel, wie ich das jetzt auch raushöre, im Kontext zu solchen Metakompetenzen, nämlich gerade zu dieser Reflexionsfähigkeit. Also dass man gerade jetzt bei Gröben mit der Anschlusskommunikation, mit dieser Genussfähigkeit, auch Kritik, basiert ja alles darauf, sein eigenes Verhalten, sein eigenes Medienverhalten zu reflektieren. Wenn wir da aber so in Richtung Barke auch wieder gehen mit der Mediennutzung und der Mediengestaltung, sind wir ja wieder eher in so einem Anwendungsbereich. Also ich würde das jetzt so mal ganz laienhaft differenzieren zwischen dieser Reflexion über das Medienverhalten und über die Medien an sich und über diese praktische Anwendungsebene. Das hatten wir ja vorhin auch schon kurz mal angesprochen. Du meintest, dass jetzt jemand, der gut mit einem Tablet umgehen kann und so weiter, nicht medienkompetent ist. Aber es ist ja doch auch ein Teil von Medienkompetenz.
So habe ich das, glaube ich, nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass sich Medienkompetenz darin erschließt, dass eben eine Person gut mit dem Computer und mit dem Tablet umgehen kann. Ja, also das ist nicht alles. Das ist ein kleiner Bereich von Medienkompetenz, aber ein Bereich, auf den es häufig in Schule, so erlebe ich das, eben reduziert wird. Und aus meiner Sicht sind es aber auch eben die größeren Fragen, nämlich eben vor allem auch die Frage, in was für einer Gesellschaft möchten wir zukünftig leben? Und dafür brauche ich natürlich bestimmte Kompetenzen im Umgang mit dem Computer. Ich brauche aber auch Hintergrundwissen zu eben, was bedeutet Digitalisierung beispielsweise, um dann eben auch beispielsweise ethisch begründete Entscheidungen treffen zu können. Und hier finde ich das Modell von Beat Döbli-Honegger sehr spannend, der eben sagt, also er spricht hier von digitaler Kompetenz, quasi eine Erweiterung der Medienkompetenz-Diskussion und sagt, diese digitale Kompetenz besteht auf der einen Seite aus Anwendungskompetenzen. Das heißt, ich kann verfügbare Anwendungsprogramme wie beispielsweise Word oder auch PowerPoint oder Keynote oder wie sie alle heißen, benutzen und kann hier eben Informationen so aufbereiten, dass sie für andere verständlich sind. Das heißt aber auch, ich kann mir künftige Anwendung, wenn ich so eine Anwendungskompetenz habe, eben auch aneignen und es fällt mir relativ leicht, mich in diesen auch neuen Programmen dann zurechtzufinden. Dann braucht es so einen Bereich der Medienkompetenz. Da geht es letztlich eben vor allem auch nochmal, so wie ich Döbli-Honegger hier verstehe, um Medienkritik. Also das heißt, wie kann ich eben kritisch reflektiert mit Medien umgehen? Und als letzten Bereich nennt er eben den Bereich der Informatik. Das heißt, ich brauche hier eben auch informatische Kenntnisse, wie beispielsweise digitale Daten gespeichert werden, weiterverarbeitet werden, wo sie abgelegt werden. Das ist aber auch beispielsweise Informationen, was eben aktuelle Sicherheitsprotokolle angeht. So, damit ich eben mich sicher in einer digitalen Welt auch bewegen kann.
Gehört ja auch zu dieser Selbststeuerung dazu, dass man auch versteht, wie die Algorithmen funktionieren und wie die Informationsbereitstellung auf sozialen Medien funktioniert.
Ja. Was mich jetzt hier interessieren würde, welche Rolle nehmen verschiedene Stakeholder ein? Also welche Rolle nimmt in diesem ganzen Kontext die Schule oder das Elternhaus ein und in welcher Gewichtung vor allem? Es ist sehr viel selbstreguliert, aber ich brauche ja jemanden, der mich vielleicht auch dorthin leitet. Also das wäre jetzt für mich eine interessante Frage. Rolle Schule, Rolle Elternhaus oder gar Selbstverantwortung nur?
Also aus meiner Sicht wäre es sehr verantwortungslos von unserer Gesellschaft, wenn wir Schülerinnen und Schüler nicht in der Schule auf diese Kompetenzen vorbereiten würden. gemeinsam mit den Eltern. Ne? Hier haben wir einen gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag, den wir uns teilen. Aber die systematische Vermittlung ist so wichtig, dass sie in Schule umgesetzt werden muss. Das Problem ist ja, dass wir auch bei Erwachsenen sehen, dass sie oft keinen reflektierten Umgang mit Medien haben. Das fängt ja schon dabei an. Stellt euch vor, ihr werdet Eltern, ihr bekommt ein kleines Kind. Dann sollte man ja auch seinen eigenen Mediengebrauch schon mal reflektieren. Also darf dann zum Beispiel das Radio noch den ganzen Tag eben im Hintergrund dudeln, wenn das Kind am Anfang nicht zwischen sich selbst und der Umwelt unterscheiden kann. Das Gleiche, wie viel Fernsehen gucke ich oder wie viel Social Media nutze ich über den Tag. Das sind ja alles dann auch Sozialisationsprozesse, wo mein Kind sich eben mein Medienverhalten auch aneignet. Und da, wenn ich so auch in gesellschaftlichen Kontexten oder auch wenn ich abends mal ausgehe, mich da so umschaue, dann sehe ich oft, dass hier vielleicht nicht so ein besonders reflektierter Umgang mit digitalen Medien praktiziert wird. Das heißt, Eltern können es oft nicht, deswegen muss es Schule vermitteln. Da stellen wir aber leider fest, Lehrerinnen und Lehrer können es leider auch oft nicht. Und ich habe dazu jetzt gerade auch nochmal verschiedene Abschlussarbeiten bei mir schreiben lassen, eben zum einen Medienbildung in der Grundschule, wo sich eben in dieser Abschlussarbeit auch gezeigt hat, dass die Bildungspläne oft den Lehrenden eben hier keine Orientierung geben oder nicht ausreichend Orientierung geben, dass häufig nur ein kleiner Bereich von Medienkompetenz eben vermittelt wird. Oder auch eine Masterarbeit, die hat sich mit Sekundarschulen beschäftigt und dem Bereich der Medienbildung. Auch da wurde nochmal betont, die Bildungspläne geben kaum Orientierung. Sie bezeichnen eben große Bereiche, die vermittelt werden sollen, aber sagen letztlich nicht, wo ich das konkret in meinem Unterricht machen kann. Und diese Beispiele fehlen den Lehrenden. Und ein zweiter Faktor, der hier in dieser qualitativen Befragung eben genannt wurde, war, naja, und wo soll denn die Zeit herkommen? Ich habe ja schon so viel mit meinen fachlichen Inhalten zu tun, dass ich gar nicht mehr dazu komme, diese Kompetenzen zu vermitteln. Das mag auch daran liegen, dass die Lehrkraft dann vielleicht selbst nicht reflektiert hat, wo Medienbildung alles an ihr Fach andockt. Aber auch da braucht es natürlich dann einfach auch gute Weiterqualifizierung, gute Fortbildung, um eben dafür auch sensibilisiert zu werden.
Das ist auch so, finde ich, so diese klassische Frage ständig. Ist Medienbildung so eine Querschnittskompetenz, die in die einzelnen Fachbereiche aufgenommen wird? Oder braucht es eben so ein Pflichtfach Informatik, in dem man einerseits die, ich weiß, das ist nicht, natürlich nicht die komplette Medienkompetenz als Paket, aber als Basis und in dem Kontext dann tatsächlich nochmal Medienkompetenz zu vermitteln, mit aufbauend auf diese informatischen Grundkenntnisse. Wo siehst du da eher die Verortung von Medienkompetenz? Glaubst du eher, das muss wirklich von Fachbereich zu Fachbereich aufgegriffen werden? Oder braucht es dafür tatsächlich einen gesonderten Fachbereich?
Ich glaube, in einer Gesellschaft, die größtenteils eben Informationen digital generiert und speichert, wäre es sehr sinnvoll, wenn es ein Fach Informatik geben würde. Vielleicht sogar schon ab der Grundschule, damit eben hier Verständnis dafür aufgebaut wird, wie Informationen digital gespeichert, weiterverarbeitet werden können, welche Möglichkeiten damit eben auch verbunden sind und wie ich das Ganze auch eben sicher absichern kann. Das Zweite, Medienkompetenz ist mit Sicherheit so wichtig, dass man auch sagen könnte, ja, hier wird sich vielleicht ein eigenes Fach lohnen. Gleichzeitig, und ich finde, das zeigt Michael Kerres hier nochmal sehr schön auf, der eben sagt, digitale Kompetenzen kommen nicht einfach zu Rechnen, Schreiben und Lesen dazu, sondern sie durchdringen diese Bereiche. Also wir haben jetzt zum Beispiel Schreiben, also Deutsch, wird ja auch zum Beispiel durch solche Programme, durch wie ChatGPT, verändert sich das ganze Jahr. Also ich kann das ja nicht nur zum Betrug einsetzen, dieses Medium, sondern ich kann es ja auch als Assistenzsystem, als ersten Ideengeber dann eben verwenden. Das ist ja durchaus sinnvoll und das heißt, ich kann auch in einem Fach wie Deutsch beispielsweise reflektieren, wie ChatGPT den Textproduktionsprozess verändert. Und von daher ist die Entscheidung der Kultusministerkonferenz zu sagen, Medienbildung muss fächerübergreifend vermittelt werden, aus meiner Sicht hier richtig, weil es einfach so enorm wichtig ist und so viele Anknüpfungspunkte hat, dass es wichtig und richtig ist, das hier zu vermitteln. Gleichzeitig besteht bei der bisherigen Konstellation die Gefahr, unter anderem aufgrund schlechter Aus- und Weiterbildung in dem Bereich bisher noch, was das Lehramt angeht. Dadurch besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass sich letztlich niemand verantwortlich fühlt für diese Kompetenzen. Die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer sagen dann wahrscheinlich, ja, mein Kollege aus Mathematik, der ist hier mit digitalen Medien so fit, der kümmert sich bestimmt drum. Und das müssten wir eben noch genauer fassen, hier noch verbindlicher sein mit Kompetenzen, die tatsächlich dann eben auch entwickelt werden sollen, vielleicht eben auch für eine Schule dann eben spiralkurrikular festgelegt, okay, ich weiß, der Kollege aus Deutsch macht in der 5. Klasse das und das, da kann ich dann in Musik in der 7. Klasse drauf aufbauen.
Also wir haben jetzt super viele Keywords auch gehört, große Schlagwörter wie Medienkompetenz, was ja kein einfacher Diskurs auch ist, Medienbildung, Mediensozialisation und das alles in dem Kontext dieser Schnelllebigkeit, dieser zentralen Veränderungen und um jetzt nochmal ein Schlagwort zu nennen, digitale Transformation. Jörg, wo siehst du denn zentrale Herausforderungen gerade in dieser Veränderung, die wir erleben in den letzten Jahren, auch im Kontext Schule, Hochschule?
Ja, zentrale Herausforderung ist aus meiner Sicht, dass wir tatsächlich von einer digitalen Transformation sprechen können. Also es ist nicht ein einzelner Bereich, der jetzt hier irgendwie digitalisiert wird, beispielsweise Büroarbeitsplätze, sondern digitale Medien durchziehen alle Bereiche der Gesellschaft. Das betrifft das private Ich, das betrifft die veränderte Arbeitswelt, die sich eben auf, wo es jetzt eben nicht mehr nur die Büroarbeitskraft ist, die eben mit digitaler Technologie arbeitet, sondern wo eben auch verstärkt eben Roboter, künstliche Intelligenz eingesetzt wird, Menschen zum Teil eben durch diese Technologien ersetzt werden, zum Teil ist es ein Zusammenarbeiten mit diesen neuen Technologien, aber auch das muss ich natürlich als Arbeiter, als Arbeitskraft dann eben lernen. Gesellschaft insgesamt, wir sehen, dass immer mehr digitales Governance auch eben möglich ist. Ich kann mir Formulare ausdrucken, ich kann Anträge online stellen, was natürlich total toll Zeit erspart. Auch jetzt durch die Corona-Pandemie konnte Schulunterricht, ich denke eher schlecht als gut, aber er konnte eben digital abgebildet werden. Noch ein Bereich, der aus meiner Sicht eben hier auch sehr wichtig wäre, wäre eben, dass man schaut, wie verändert sich das Verhältnis der Staaten untereinander? Also McLuhan hat ja schon von The Global Village gesprochen und dem kommen wir quasi immer näher oder das haben wir jetzt mittlerweile eigentlich verwirklicht. Und aus meiner Sicht, gerade eben künstliche Intelligenz, digitale Technologien machen hier eben auch oder verändern auch das Gefüge der Staaten untereinander. Und aus meiner Sicht bräuchte es eben hier noch mehrere Beschränkungen, um dafür Sorge zu tragen, dass diese Technologien auch in einem sicheren Umfeld genutzt werden kann, dass unsere Welt sicher bleibt. Also künstliche Intelligenz, wir haben jetzt eben ChatGPT, habe ich eben schon mal genannt, gesehen, dass eben solche Sprachmodelle oder künstliche Intelligenz, die hier Texte erzeugen kann, das auf einem schon recht hohen Niveau machen kann, also wo natürlich dann auch zum Teil Nichtwahrheiten verbreitet werden, die eben einfach nicht gescheckt werden. Knaus hat hier 2018 nochmal eine Erweiterung der Medienkritik um Technikkritik vorgeschlagen. Das heißt, er hat das Modell von Barke als Grundlage genommen und hat hier Erweiterungen dran vorgenommen und fragt eben auch, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass eben, obwohl wir glauben, dass ein Computer fehlerfreie Entscheidungen trifft, diese Entscheidungen auch fehlerbehaftet sein können und wir müssen auch diese Entscheidung immer mal wieder überprüfen. Nicht nur in der Einführungsphase, sondern auch später nochmal, ob diese Entscheidungen für uns als Menschen nachvollziehbar sind oder ob wir hier letztlich ein Vorurteil in der KI übernommen wird, was dann eben bestimmte Menschengruppen benachteiligt.
Also sind wir hier wieder bei Filterblasen eigentlich angelangt, aber durch KI oder die neuen Technologien, die uns nach und nach hier vermeintliche Vorteile bringen, aber auch Nachteile und einen medienkompetenten Umgang damit wieder fordern und zwingender denn je machen, sodass wir zu einem sicheren Global Village werden unter Datenschutzaspekten mit transparenten Prozessen.
Das sehe ich auch gerade mit dem Thema KI als so super komplex, was Medienkritik und diese Reflexion angeht, weil es ja hochgradig mystifizierte Prozesse mittlerweile sind, wo nicht mal mehr die Programmierer ja wirklich wissen, was in dieser Blackbox passiert. Das erschwert ja total das Thema Medienkritik, das Thema Medienreflexion, wenn man überhaupt keinen Einblick mehr hat, was eigentlich dort tatsächlich passiert und nicht mal mehr die Experten, die diese Software entwickelt haben, wirklich genau sagen können, wie dieser Output zustande kam.
Genau, und ein wichtiger Faktor ist hier tatsächlich eben auch Transparenz, wie oder mit Hilfe welcher Bias eben diese Algorithmen eben gelernt haben, um dann eben darauf dann eben auch bestimmte Entscheidungen treffen zu können. Und wir sehen, dass eben die Firma ChatGPT heute nicht mehr bereit ist, eben die Bias eben transparent zu machen, mit der eben der Algorithmus weiterentwickelt wird. Das heißt, da geht eben schon ein bestimmtes Quäntchen Sicherheit verloren an der Stelle.
Ich denke, so ein grundlegendes informatisches Wissen wäre dort eben auch wieder total wichtig, nämlich zu wissen, auf welcher Basis arbeitet diese KI, ChatGPT, mit Daten bis 2021 gefüttert quasi. Und dass man dort eben auch versteht, dass das jetzt nicht ein weiser, bärtiger Druide ist, der die Wahrheit kennt, sondern dass das eben ein Sprachmodell ist, das sich aus Daten bedient, die von unserer Gesellschaft bereitgestellt wurden und somit eben auch einzelne Aspekte übernimmt, die nicht unbedingt die Wahrheit widerspiegeln, sondern eben einfach nur die Gegenwart.
Ja, und die KMK hat ja 2016 schon eben eine Strategie formuliert, Leben in einer digitalen Welt, und hat hier 6 Bereiche aufgezeigt, in denen Schülerinnen und Schüler Kompetenzen erwerben sollen. Und es gibt einen Bereich, der heißt Problemlösen und Handeln. Und darin gibt es eine Ausdifferenzierung, die sagt, Algorithmen erkennen und formulieren. Das sollen alle Schülerinnen und Schüler können. Und zwar hat die KMK gesagt, das sollen alle Schülerinnen und Schüler können, die entweder im Jahr 2018/19 eingeschult wurden oder die Schulform wechseln. Das heißt, das sind eigentlich Schülerinnen und Schüler, die jetzt quasi so in den Abschlussklassen sind, die das alle können müssten. Das sehe ich nicht, und da bin ich auch nicht alleine, sondern die EITZIL-Studie, ich hatte es eben schon mal, Information, Computer, Literacy-Studie, wie die PISA-Studie eben eine internationale Vergleichsstudie ist und in regelmäßigen, nämlich 5-jährigen Abständen immer wieder die Informations- und Computer- und kommunikationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse erfasst und diese eben im internationalen Vergleich dann mit anderen Staaten vergleicht. Und 2013 und 2018 wurde eben gezeigt, dass Deutschland hier eben nicht wirklich gut dasteht. Das heißt, die Anstrengungen, die bisher unternommen wurden, reichen eben bei weitem nicht aus, und hier hat der Staat noch einiges zu tun.
Bei mir kommt da die Frage auf, inwiefern so ein doch recht steifes System beziehungsweise stabiles System wie das Bildungswesen dazu in der Lage ist, auf solche rasante Entwicklungen, die ja nicht wirklich absehbar sind, die auch in letzter Zeit allein, was KI-Entwicklungen in den letzten Wochen angeht, das überschlägt sich ja immer wieder neu, inwiefern da das Bildungssystem tatsächlich in der Lage ist, auf solche dauerhaften, spontanen Veränderungen zu reagieren.
Also aus meiner Sicht ist es so, dass eben das Bildungssystem oder insgesamt Gesellschaft darauf reagieren muss. Also was wir viel stärker bräuchten, wäre eben auch ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs darüber, wie wir zukünftig leben wollen.
Man bräuchte einfach erstmal eine Vision, eine Utopie in einer Gesellschaft, einer digitalisierten Gesellschaft, so habe ich das jetzt aufgenommen, dass man sich ein Ziel setzt und dieses Ziel dann aber doch schrittweise anpasst, oder... Wie kann so dieser Prozess tatsächlich ablaufen?
Genau, also ich denke, eine Utopie, die Frage danach, wie möchten wir heute leben, wie möchten wir vielleicht in 50 Jahren leben, ist dabei ganz zentral, und das muss Politik nicht alleine entwickeln, sondern Ich fände es sehr gut, wenn es hier tatsächlich einen Diskurs gäbe, gesellschaftlichen Diskurs, der durch Politik gerne angeregt, aber auch eben durch Wissenschaftlerinnen eben angeregt ist. Ich versuche da eben auch regelmäßig beizutragen, indem ich dann eben auch solche Vorträge gebe, nicht nur auf wissenschaftlichen Konferenzen, sondern eben auch gerade für die Zivilgesellschaft, um genau diesen Diskurs eben anzuregen. Ansonsten, ich glaube, hier müssen wir vielleicht auch schauen, wie können wir für Lehrerinnen und Lehrer Freiräume schaffen, in denen sie sich dann eben auch weiter qualifizieren können, besser als bisher. Ich glaube, viele Lehrkräfte sind hier auch insgesamt am Anschlag. Wir merken, wir haben deutschlandweit mehrere 10.000 Lehrkräfte zu wenig. Hier müsste letztlich dann eben geschaut werden, okay, gibt es vielleicht eben verbindliche Vorgaben für Weiterqualifizierung von Lehrpersonen, aber nicht auf deren Rücken, sondern wie können wir auch Freiräume dafür schaffen, vielleicht ein geringeres Lehrdeputat, um dann eben auch den Personen dazu die Möglichkeiten zu geben. Und um dann tatsächlich einen auch sinnvollen und gewinnbringenden Diskurs über digitale Transformation zu haben, brauchen wir natürlich dann eben auch wieder Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Lehrkräften, um dann auch kompetente Entscheidungen voranbringen zu können.
Also Kompetenz als großes Schlagwort in allen Bereichen, nicht nur mit Medien.
Ja, ich glaube, Medienkompetenz, Medienbildung, das sind eben hier zentrale Aspekte, wo wir ansetzen können, um eben ja auch zukünftig in einer demokratischen, anziehenden Gesellschaft leben zu können. Ja,
ja, um eben diesen sozialen Diskurs, auch diesen gesellschaftlichen Diskurs zu ermöglichen, benötigt es eben diese Kompetenz, damit umzugehen, Reflexion zu betreiben und diese Reflexion eben auch auf diese gesellschaftliche Ebene zu tragen. Ja.
Genau, und das manchmal muss ich dafür gar nicht extrem gut mit Technologie ausgestattet sein in der Schule. Wir haben jetzt gerade auch bestimmte ethische Fragen besprochen, die vielleicht in einem Ethikunterricht oder auch in einem Religionsunterricht da eben christlich fundiert dann eben auch diskutieren kann.
Ich finde, das kann man total unter dem Begriff Lebensweltbezug auch zusammenfassen, dass ja gerade der Ethikunterricht und jeder Unterricht auf die aktuelle Lebenswelt eingehen sollte. Einerseits bereitet Schule auf die Lebenswelt vor, auf die Berufswelt auch. Andererseits macht es das ganze Thema auch authentischer, relevanter.
Absolut. Genau. Und von daher geht das schon. Also man kann Medienkompetenz oder Medienbildung in jedem Fach unterrichten, aber es ist einfach auch eine Herausforderung und man muss es eben auch unter diesem Aspekt sehen. Und für jeden guten Unterricht muss ich zumindest mal eben Lehr-Lehrziele formulieren, die eben durch diesen Unterricht entwickelt werden sollen. Und ich darf mir jetzt aber nicht so naiv sein, anzunehmen, dass wenn ich eben fachliche Lehrziele formuliert habe, dann Medienbildung einfach nebenher passiert, sondern ich muss mich als Lehrkraft dann eben auch genauso hinsetzen und überlegen, welche Kompetenzen möchte ich denn in Bezug auf Medienkompetenz, Medienbildung in dieser konkreten Unterrichtsstunde vermitteln.
Ein hochaktiver Part, der auch verantwortungsbewusstes Umgehen damit fordert. Definitiv. Mit Blick auf die Zeit, ja. 58. Okay. Sollten wir vielleicht langsam noch zu unserem Unwrapping Cookie kommen, oder? Dass wir in jeder Podcast-Folge mit. Genau, wir hören es.
Genau, vielleicht einmal den Cookie direkt vorm Mikrofon knacken lassen. Perfekt. Das können wir dann später nämlich noch in unseren Intro-Track einbauen. Genau. Es gibt nämlich keinen Free-Sound von einem knackenden Fortune-Cookie.
Genau.
Und wir verstecken immer eine Überraschungsfrage in einem Glückskeks, die dann immer zum Ende der Folge gestellt wird. Vielleicht einmal kurz dann vorlesen.
Wir kennen die Frage auch nicht.
Ja, Schule früher mit Tafel und Buch oder heute in Zeiten der Digitalisierung? Wann würdest du lieber Schülerin sein? Ich fände es durchaus spannend, auch heute Schülerin zu sein und eben hoffentlich davon zu profitieren, dass eben auch die weiteren medialen Möglichkeiten und auch methodischen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, dann eben in meinem Unterricht umgesetzt werden. Also das fände ich sehr spannend und auch in meiner Schulzeit haben ja eben Medien auch schon eine Rolle gespielt, also vielleicht ein Globus oder Karten beispielsweise, was ja auch Medien sind und dadurch dann einfach manche Dinge besser zugänglich machen, besser verdeutlichen, als das jetzt eben vielleicht an der Tafel die Möglichkeit gewesen wäre. Und von daher, wenn es denn zukünftig eine Schule gibt, in der digitale Medien auch auf eine sinnvolle Art und Weise und in einem höheren Umfang als heute genutzt werden, dann wäre ich, glaube ich, ganz gerne heute Schüler.
Zu dem Thema treffen wir uns ja sogar nochmal. Das wäre dann das Thema Mediendidaktik. Deswegen freue ich mich schon auf das Gespräch und würde dann sagen, herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr interessantes Gespräch und ja, bis demnächst.
Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung auf das Gespräch zur Mediendidaktik. Freue ich mich auch schon und ja, euch viel Erfolg bei dieser Podcast-Reihe.
Danke, Jörg. Wir verlinken auch noch bestimmte Inhalte oder Schlagworte, die jetzt genannt wurden, in den Shownotes, sodass man sich hierüber nochmal informieren kann.
Genau.